the number of affected people and the economic loss is getting higher and higher because of the increase in frequency and intensity of extreme weather events and climate change. And we've seen this this year alone during this summer in the month of July, which was the hottest since records began. There were heat waves and there were floods. So we are not, unfortunately, in a safe place.
Wir sind leider nicht in Sicherheit. Das haben wir gerade von Mami Mitsutori gehört, der Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für Katastrophenvorsorge. Extremes Wetter ist laut einem neuen UN-Bericht häufiger geworden, betrifft mehr Menschen und die Kosten explodieren. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter, aktuell in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung Taz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Susanne Schwarz und spreche heute mit Sandra Kirchner. Hi Sandra.
Hallo.
Wir reden heute wie immer über die drei wichtigsten Klimanews der Woche. Als erstes geht es um einen Bericht der Weltwetterorganisation, dazu wie extremes Wetter in den letzten Jahrzehnten weltweit zugenommen hat. Dann prüfen wir ein Programm des CDU-Präsidiums, das mit Turbo für die Erneuerbaren überschrieben ist. Und dann gucken wir uns an, wie das Umweltministerium die deutschen Moore retten will und warum das Landwirtschaftsministerium einen Strich durch die Rechnung macht. Also wir kommen zu unserem ersten Thema. Aber erstmal interessiert mich noch, ob du eigentlich am Sonntag das TV-Triell gesehen hast.
Ehrlicherweise nein. Ich habe ein paar Artikel dazu gelesen und ein bisschen auf Twitter geschaut, was unter dem Hashtag Triell quasi so gepostet wird. Und das hat mir eigentlich auch gereicht.
Ja, ich habe hier meiner Frustration schon in einem Kommentar in der Taz Ausdruck verliehen. Mhm. Aber ich fand es wirklich erschreckend, also speziell den Klimateil. Da muss man ja schon sagen, immerhin gab es den. Denn zum Beispiel über Digitalisierung wurde kein bisschen gesprochen. Dafür gab es 10 spannende Minuten dazu, ob Gender nun die Sprache verhunzt oder nicht. Also es hätte wirklich irgendwie vor 15 Jahren stattfinden können, genau so. Und es hat leider bei den Fragen zur Klimakrise nicht aufgehört. Also da mussten sich die KandidatInnen nämlich nicht verteidigen, warum ihre Klimaprogramme allesamt, also mit großen Abstufungen natürlich, aber allesamt nicht ausreichen. Oder beschreiben, welches Leben sie durch gute Klimapolitik künftig ermöglichen wollen. Stattdessen wurde gleich als erstes gefragt, was denn nun verboten werden soll. Und Annalena Baerbock sagt immerhin tapfer, dass man an die Verbrennungsmotoren ran muss. Aber die anderen zwei Palavern selbstgefällig, dass sie gar nichts verbieten wollen. Und das ist doch echt albern. Also natürlich gehören Verbote zur Politik. Also es ist ja auch in jedem anderen Politikfeld so. Ich darf kein Haus auf einem Grundstück bauen, das mir nicht gehört. Ich darf nicht mal komplett frei aussuchen, in welcher Farbe ich ein Haus streiche. Oder ganz anderes Thema, Schwule dürfen kein Blut spenden, wenn sie im vergangenen Jahr Sex hatten. Also Deutschland hat überhaupt gar kein Problem mit den unsinnigsten und diskriminierendsten Verboten. Aber beim Klimaschutz muss es ohne gehen. Ja, naja, gut, Rant beendet, beziehungsweise fast beendet, denn jetzt komme ich dazu, wo ich eigentlich damit hin will. Eine Frage durfte natürlich auch nicht fehlen, und zwar die nach den Kosten des Klimaschutzes. Wer soll das bezahlen, hieß es da an alle gerichtet. Da schwang schon mit, eigentlich ist das doch zu teuer. Dabei ist das Teuerste, was man tun kann, eben kein Klimaschutz, denn die Klimakrise, die kostet halt wahnsinnig viel. Zum Beispiel dadurch, dass extremes Wetter Menschen tötet, Häuser zerstört, Ernten vernichtet. Und wie sich diese Kosten über die letzten 50 Jahre weltweit entwickelt haben, das kann man in einem neuen Bericht der Weltwetterorganisation nachlesen. Und schon mal die Kurzfassung, der Trend geht massiv nach oben.
Ja, genau. Extremes Wetter und damit verbundene Katastrophen sind in den letzten 50 Jahren 4 bis 5 Mal häufiger geworden. Gemeint sind zum Beispiel Hitzewellen, Dürren, Starkregen, Stürme und auch Überschwemmungen oder Waldbrände. Also im Prinzip Sachen, die man oft Naturkatastrophe nennt. Aber wir wissen ja, dass der menschengemachte Klimawandel sie befördert und oder stärker macht. Und deswegen trifft es Natur nicht mehr so ganz. Die UN-MeteorologInnen haben sich die Zeit von 1970 bis 2019 angeschaut und in dieser Zeit sind auch die Kosten, die solche Katastrophen nach sich ziehen, massiv gestiegen. Die haben sich sogar versiebenfacht. Also die Klimakrise wird immer teurer und das betrifft auch den globalen Norden. Je nach Sichtweise trifft es den sogar ganz besonders. Also in absoluten Zahlen fallen in den reichen Ländern nämlich die höchsten Schäden an. Unter den Top 10 der teuersten Unwetter sind die ersten 6 alles Stürme, die auf die USA getroffen sind, allen voran Katrina 2005. Das liegt aber eben auch daran, dass die USA so ein reiches Land sind. Denn wenn so ein Sturm Häuser verwüstet und die sind eben teuer gebaut, teuer eingerichtet und haben mehrere teure Autos in der Garage stehen, dann führt das in absoluten Zahlen eben automatisch zu höheren Kosten. Das heißt aber nicht, dass das die Communities, die dort leben oder die Volkswirtschaft als Ganzes schwerer trifft, als zum Beispiel eine Flut in Bangladesch. Da sind die absoluten Schadenssummen vielleicht geringer, aber setzt man dann das ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, dann sind die reichen Länder nicht stärker betroffen, aber sie sind auch betroffen und nicht nur schwach.
Und bei den Todesfällen, um jetzt mal nicht nur die wirtschaftlichen Kosten abzubilden, sieht es sowieso anders aus. Die nehmen, also da gibt es auch mal eine gute Nachricht, insgesamt erfreulicherweise ab. Das liegt daran, dass es bessere Warnsysteme und ein besseres Krisenmanagement gibt. Aber in dieser Hinsicht sind eben besonders Länder des globalen Südens betroffen. Die schlimmste Katastrophe war die äthiopische Dürre 1983, in der allein 300.000 Menschen starben. In den Folgejahren gab es ja auch immer weiter Dürre und Hungertode in Äthiopien. Der Anlass für die musikalische Wohltätigkeitsunverschämtheit Do They Know It's Christmas, das kennt ja wahrscheinlich jeder. Und ja, unter den 10 tödlichsten Unwettern aus den 5 Jahrzehnten war nur eins im globalen Norden, nämlich die Hitzewelle in Russland 2010.
Aber wir wissen ja spätestens seit Tiefbernd im Juli, auch Deutschland ist überhaupt nicht sicher vor Extremwetter, weder generell noch ökonomisch. 180 Menschen sind hier durch die Überschwemmungen gestorben. Die Versicherungen melden Rekordschäden von 7 Milliarden Euro. Für sie ist das das teuerste Unwetter, das es jemals gab. Und weil aber der Großteil der Schäden gar nicht versichert war, wird es höchstwahrscheinlich ein 30 Milliarden Euro schweres Hilfspaket aus Steuergeld geben. Und da wären wir jetzt auch wieder beim TV-Triell vom Anfang. Klar kostet Klimaschutz Geld, aber das muss man eigentlich eher als eine Investition in eine weniger tödliche und in eine weniger teure Zukunft sehen.
Ja, weniger tödlich und weniger teuer, das wäre doch eigentlich Stoff für Wahlprogramme, sollte man meinen.
Ja, wir bleiben mit unserem zweiten Thema beim Wahlkampf. Ein Vorstoß der CDU mutet wie reine Wahlkampftaktik an. Armin Laschet und 3 weitere ParteikollegInnen haben am Montag ein Papier mit dem Titel »Ein Turbo für die Erneuerbaren« vorgelegt. Das ist doch ziemlich überraschend. Die Partei ist seit 16 Jahren an der Regierung und der Ausbau der Erneuerbaren ist seither nicht schneller geworden, sondern eher noch langsamer. Und nun wenige Wochen vor der Bundestagswahl will die Union den Turbo für die Erneuerbaren zünden. Richtig überzeugend finde ich das nicht, aber es zeigt, dass Wahlkampf ohne Klimapolitik heute einfach nicht mehr funktioniert, dass es eben nicht mehr geht, die Klimakrise einfach zu ignorieren. Aber was genau hat denn die CDU vor? Fang doch mal an.
Ja, also die CDU will, dass 2% der Landesflächen für erneuerbare Energien zur Verfügung stehen sollen. Tatsächlich war es ja die Union, die in Bayern oder NRW durchgedrückt hat, dass Windräder besonders weit von Wohnsiedlungen entfernt sein müssen, sodass genau das nicht erreicht werden kann. Fun Fact, auf dem Kohlekraftwerk Datteln 4, das in Zukunft ja wegen einer unwirksamen Baugenehmigung in den Sternen steht, dürfte man kein Windrad bauen. Zu nah an der nächsten Siedlung. Und jetzt will die CDU also die Erneuerbaren voranbringen, unter anderem mit einem Sonnenpaket für die Solarenergie. Jährlich sollen Solaranlagen mit einer Leistung von 10 Gigawatt neu installiert werden. Es sollen Solaranlagen auf allen Dächern ermöglicht werden, und zwar durch eine Online-Plattform für schnelle Genehmigungen und zinslose Darlehen fürs eigene Solardach. Und Achtung, es heißt ermöglichen, nicht verpflichten. Denn eine Solardachpflicht für Neubauten hat die Union gerade erst verhindert. Konkrete Ziele für die Windenergie gibt es übrigens nicht in diesem Paket. Und die EEG-Umlage zur Finanzierung der Erneuerbaren, die soll abgeschafft werden, leider ohne dass klar ist, wie der Ausbau dann künftig bezahlt wird.
Ja, interessanterweise sind ähnliche Vorschläge zur Stärkung der Energiewende in der Vergangenheit im Bundestag eben genau an der CDU gescheitert. Und vieles in dem Paket bleibt auch eher vage. So will man zum Beispiel Handwerksbetriebe unterstützen, Nachwuchskräfte zu gewinnen. HandwerkerInnen sind für die Energiewende natürlich sehr wichtig, denn sie sind diejenigen, die quasi Häuser mit Solaranlagen und effizienten Heizungen versehen sollen. Aber wie die Union genau das erreichen will, ist unklar.
Ein Thema, was in dem Paket leider nicht vorkommt, ist die andere Seite der Energiewende, also das Abschalten von fossilen Kraftwerken und speziell der Kohleausstieg. Deshalb ergänzen wir an dieser Stelle das Programm mal kurz damit, was wir vom Kanzlerkandidaten der CDU, also von Armin Laschet, bisher dazu gehört haben. Der sagt, dass man sich an den Kohlekompromiss halten solle. Er will also beim Ausstiegsdatum 2038 bleiben. Das ist nach Ansicht im Grunde aller ExpertInnen zu spät, um die deutschen Klimaziele einzuhalten. 2030 muss eigentlich spätestens Schluss sein, so im Großen und Ganzen. Ja, aber Laschet ist oder war nicht allein mit seiner Haltung. Auch Olaf Scholz, also sein SPD-Konkurrent, äußerte sich noch Mitte August auf Wahlkampftour in der Lausitz ähnlich, wobei er dann eine Woche später auf einer Podiumsdiskussion der Umweltverbände eingeräumt hat, dass es eigentlich doch schneller gehen solle. Die Zeit, daran teilzunehmen, nahm sich Laschet leider nicht, obwohl es eigentlich eine Runde der SpitzenkandidatInnen war. Aber dafür schickte er den Unionsfraktionsvizen Andreas Jung, der einer der wenigen CDU-KlimapolitikerInnen ist. Und der sprach dort ein wahres Wort, sagte nämlich, dass durch die Verschärfung des europäischen Emissionshandels der Kohleausstieg ohnehin früher kommen werde.
Genau, ein neues Signal gab es dafür diese Woche. Der Preis für ein CO2-Zertifikat hat zum ersten Mal die 60-Euro-Marke geknackt. Vielleicht erinnern sich manche noch. Zeitweise kostete so ein Zertifikat mal um die 5 Euro, weil es nämlich viel zu viele davon gab. Solche niedrigen Preise bringen aber genau gar keinen Energiekonzern dazu, irgendwelche fossilen Kraftwerke abzustellen. Und das sieht jetzt eben langsam anders aus. Und ein weiterer Anstieg des CO2-Preises wird auch noch erwartet durch eine geplante Reform. Man muss allerdings noch dazu sagen, ob nun das Gesetz zum Kohleausstieg geändert wird und da ein ganz neues Datum eingetragen wird, das ist für das Klima gar nicht so sehr entscheidend. Es könnte den Kohleausstieg sogar noch teurer machen, weil dann die Kohlekonzerne wahrscheinlich neue Entschädigungen verlangen würden. Passiert der Kohleausstieg durch einen Markteffekt, dann geht es ohne solche Zahlungen.
Ja, genau. Die Entschädigungszahlungen für 2038 sind ja auch schon gigantisch hoch. Mhm. Aber man muss sich halt praktisch auf irgendein Datum vorbereiten. Das ist das Wichtige. Wenn das letzte Kohlekraftwerk vom Netz geht, dann müssen halt genug Windräder und Solaranlagen da sein. Und die Strukturpolitik in den Kohlerevieren muss entsprechend ausgerichtet werden und so weiter. Also dafür ist es speziell wichtig, dass die Bundesregierung ihre Planung anpasst, denn sonst sind ihre klimapolitischen Ziele halt, naja, nicht viel wert.
Das stimmt. Und wir machen jetzt einen Sprung zu unserem dritten Thema, das auch für die klimapolitischen Ziele von Deutschland entscheidend ist, und zwar der Umgang mit Mooren. In dieser Woche hat das Bundesumweltministerium seine nationale Moorschutzstrategie vorgestellt. Vielleicht erstmal kurz, warum ist das eigentlich wichtig? Das ist wichtig, weil Moore richtig viel Treibhausgas binden. Die sind sowas wie natürliche Klimaschützer. Aber wenn man ein Moor trockenlegt, dann dreht sich das um. Dabei werden Treibhausgase wie Kohlendioxid oder Methan frei und die heizen den Klimawandel an. Ja, und mit Beginn der Industrialisierung wurde die Entwässerung der Moore im großen Stil vorangetrieben. Dazu hat man zum Beispiel Entwässerungsgräben durch die Moore gezogen. Das galt als kulturelle Errungenschaft, weil man die Flächen dadurch für Land- oder Forstwirtschaft nutzen konnte. Heute rächt sich das aber, denn mittlerweile sind 92% der Moorflächen entwässert. und das ist ein echter Klimafaktor. Also zur Einschätzung, fast 7% der Treibhausgasemissionen stammten 2019 aus degradierten Mooren und eigentlich könnten sie CO2 einfach binden und würden uns beim Klimaschutz helfen. Und das können sie auch wieder tun, wenn man sie quasi in ihren feuchten Zustand zurückversetzt. Und damit sind wir bei der Moorschutzstrategie.
Genau, Moorschutz ist ein guter Schritt und eigentlich total überfällig. Aber das erste Manko der Moorschutzstrategie ist schon mal wieder, sie ist nicht konsensfähig in der Bundesregierung, wie das ja bei klimapolitischen Vorhaben oft ist. Also die Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD, die legt irgendwas vor und ihre jeweils betroffenen AmtskollegInnen stellen sich quer. Und diesmal ist es Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU. Dabei haben sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag 2018 eigentlich sogar vorgenommen, eine Moorschutzstrategie vorzulegen. Aber der Bauernverband fürchtet Enteignungen. Und auch Klöckner sagte in einem Interview mit T-Online, dass die SPD die Bauern, Zitat, durch die Hintertür um ihr Land bringen und enteignen will. Und jetzt gibt es ja durchaus ein Publikum, das sich freuen würde, wenn in einem sozialdemokratischen Plan das Wort Enteignung vorkommen würde. Und euch muss ich enttäuschen, das ist nicht der Fall.
Nee, genau, von Enteignung steht nichts in der Strategie, die Schulze jetzt ohne den Regierungsstempel quasi nur als eigene Strategie vorlegen konnte. Das ist eigentlich eine Verzweiflungstat. Man hat da mehrere Monate an der Strategie gearbeitet und dann schafft es das Umweltministerium nicht, die Strategie durch die Ressortabstimmung zu bringen, weil eben die Landwirtschaftsministerin mauert. Und auch wenn die Strategie jetzt nicht als Projekt der GroKo kommt, so ist der Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart der Ansicht, dass die Strategie eine gute Grundlage für die nächste Regierung sei. Und was da möglicherweise auf uns zukommt, das gucken wir uns jetzt doch mal an.
Ja, so viel ist das eigentlich gar nicht, denn es geht nur um freiwillige Maßnahmen. Also die Warnung vor den Enteignungen, die ist wirklich ein Schreckgespenst. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie effektiv das ist, wenn wieder niemand zu irgendwas verpflichtet ist. Was zum Beispiel vorgesehen ist, für wirtschaftlich genutzte Moore sollen gemeinsam mit den EigentümerInnen und BewirtschafterInnen alternative, nachhaltige Bewirtschaftungsformen entwickelt werden. Zum Beispiel könnte man Pflanzen anbauen, die eben auch auf Moor ganz gut wachsen. Also es könnte zum Beispiel Schilf sein, das man dann als Dämmmaterial oder als Dachrät verkaufen kann. So eine ans Moor angepasste Bewirtschaftung nennt man Paludikultur. Und laut der Strategie soll das eben alles auf freiwilliger Basis passieren. Es soll aber finanzielle Anreize dafür geben.
Das soll eine Einsparung von 5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr bringen. Zum Vergleich, das ist mehr als das Doppelte von dem, was Inlandsflüge in Deutschland verursachen, macht aber nur 10% der Mooremissionen aus. Hinter dem eigentlichen Potenzial des Moorschutzes bleibt das zurück und viele ExpertInnen sagen auch, dass das zu wenig ist. Aber immerhin wäre es ein Schritt in die richtige Richtung.
So, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Falls ihr die nächste nicht verpassen wollt, dann solltet ihr uns auf jeden Fall abonnieren. Das geht in jeder Podcast-App. Und falls eure App Apple Podcasts ist, dann würden wir uns total darüber freuen, wenn ihr uns auch eine Bewertung dalasst.
Und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an klima-update@klimareporter.de. An dieser Stelle danken wir noch den SpenderInnen, die das Klima-Update diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das waren Corinna Altenburg, Stefan Brugger, Heiner Endemann, Detlef Heinz, Frank Machno, Peter Schmidt und Till Schubert. Vielen Dank und bis bald.
Mach's gut und wir hören uns hier wieder nächste Woche. Bis dann.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V., zurzeit in Zusammenarbeit mit der TAZ. Es wird im Wechsel produziert und moderiert von Christian Eichler, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gern auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.